Liebe Geschwister, ich möchte mit Ihnen über ein eher ungewöhnliches Thema sprechen, nämlich über den seit Anfang 2014 bestehenden Ukraine-Konflikt. Und zwar nicht in erster Linie unter politischen oder völkerrechtlichen Gesichtspunkten, sondern vor allem im Hinblick auf biblische, endzeitliche Prophetie. Deshalb heißt der Titel meines Vortrags ja auch der Ukraine-Konflikt im Zusammenhang des Endgeschehens. Ich möchte anhand der Bibel prüfen, ob dieser Konflikt womöglich im Zusammenhang endzeitlicher Ereignisse steht und wenn ja, in welcher Weise. Außerdem sehen wir an diesem Beispiel, wie schnell sich die politische Lage in einem Land, ja sogar die gesamte weltpolitische Situation, ändern kann. Noch zu Beginn des Herbstes 2013 hätte wohl niemand daran gedacht, dass in Europa ein neuer großer Unruheherd in der Welt entstehen würde. Und doch ist dies bald darauf in der Ukraine geschehen. Als erstes möchte ich die politische Ausgangslage und die Ursachen des Konflikts und dessen Verlauf bis heute schildern. Die Ukraine ist ein Land, das im Südwesten von Russland gelegen ist. Sie war seit Mitte des 17. Jahrhunderts Teil des Russischen Reiches und nach der Russischen Revolution dann, abgesehen von einer kurzen Phase der Unabhängigkeit, Teil der UdSSR. Erst nach dem Zusammenbruch der UdSSR wurde die Ukraine im Dezember 1991 aufgrund einer Volksabstimmung mit einer Mehrheit von über 90% ein unabhängiger Staat. Und seitdem suchten und suchen einflussreiche Kräfte, die nationale Identität des Landes in einer Anlehnung an den Westen, während andere eine Anlehnung an Russland anstreben. Während im Jahr 2004 der prowestliche Politiker Viktor Juschtschenko zum Präsidenten gewählt wurde, erhielt bei den nächsten Präsidentschaftswahlen Anfang 2010 der prorussische Viktor Janukowitsch die Mehrheit. Wie kam es nun zu der Entstehung des gewaltsamen Konflikts? Nachdem sich die ukrainische Regierung auf russischen Druck hin geweigert hatte, ein Abkommen zu ratifizieren, das eine enge wirtschaftliche Bindung der Ukraine an die EU beinhaltet hätte, kam es im November 2013, vor allem in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine, zu anhaltenden Demonstrationen und Unruhen, die den Rücktritt des russlandfreundlichen Präsidenten Janukowitsch zum Ziel hatten. Bei den Gegnern Janukowitschs handelte es sich einerseits um prowestliche Liberale, als auch andererseits um ukrainische und antirussische Nationalisten. Im Februar 2014 kam es zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei und Armee mit etwa 100 Toten in Kiew. Am 22. Februar 2014 erklärte das ukrainische Parlament Janukowitsch für abgesetzt und wählte eine Übergangsregierung mit Turchinow als neuem Präsidenten. Sie ratifizierte auch alsbald die von Janukowitsch abgelehnten Verträge mit der EU. Ende Mai 2014 wurde der ukrainische Milliardär Poroschenko vom Volk mit Mehrheit zum neuen Präsidenten der Ukraine gewählt. Er plant wirtschaftliche Reformen und strebt langfristig bis zum Jahr 2025 eine Vollmitgliedschaft der Ukraine in der EU an. Und bei den Parlamentswahlen am 27. Oktober 2014 errangen proeuropäische Parteien eine gemeinsame Mehrheit. In den mehrheitlich von Russen bewohnten östlichen Teilen der Ukraine war die Übergangsregierung jedoch abgelehnt worden. Im März 2014 fand auf der Krim eine Volksabstimmung statt, in der sich eine große Mehrheit für die Unabhängigkeit der Krim und damit für ihre Abtrennung von der Ukraine aussprach, Wobei die Rechtmäßigkeit dieses Referendums politisch und staatsrechtlich umstritten ist. Außer von Russland ist das Ergebnis dieser Abstimmung bislang von keinem anderen Staat anerkannt worden. Putin erklärte wiederholt, dass er sich für verpflichtet halte, die in der Ukraine lebenden Russen zu schützen. Prorussische und von Russland unterstützte Kräfte setzten das Ergebnis des Referendums auch faktisch durch, wobei ihnen zugute kam, dass auf der Krim die russische Schwarzmeerflotte stationiert ist. Das heißt, die militärischen und polizeilichen und Regierungskräfte der Ukraine wurden von der Krim verdrängt und durch eine neue Regierung, durch eine neue prorussische Regierung ersetzt. Zugleich kam es auch in zahlreichen anderen Städten der Ostukraine zu schweren Kämpfen zwischen Regierungstruppen und prorussischen Milizen. Der Konflikt um die Ukraine hat sehr schnell zu tiefgreifenden Spannungen zwischen Russland auf der einen Seite und der EU, den USA und der NATO auf der anderen Seite geführt. Die NATO beschloss Mitte April 2014 die Entsendung von Streitkräften an die Grenze zur Ukraine. Und außerdem wurde seitens EU, USA und NATO bereits im März, April 2014 eine Reihe von Sanktionen gegen Russland beschlossen. Ferner wurde den russischen Mitgliedern im Europarat das Stimmrecht entzogen und für den Fall der Eskalierung des Konflikts ein Ausschluss Russlands aus dem Europarat angedroht. Die militärischen Auseinandersetzungen in der Ostukraine setzten sich in den darauffolgenden Monaten fort und sind auch bis heute, trotz der beiden Waffenstillstandsabkommen von Minsk von September 2014 und Februar 2015, nicht beendet. Prorussische Milizen, die von Russland mit Waffen und vermutlich auch durch russische Soldaten unterstützt werden, versuchen seitdem, weite Gebiete der Ostukraine mit den Städten Donetsk und Lugansk unter ihre Kontrolle zu bringen und haben dieses Ziel gegen den Widerstand der ukrainischen Armee auch teilweise erreicht. Immer wieder kommt es auch jetzt noch zu schweren Kämpfen. Man geht davon aus, dass seit Ausbruch der Kämpfe über 6.000 Menschen getötet wurden, Soldaten und Zivilisten. Vermutlich sind es noch weit mehr. Insbesondere die Zivilbevölkerung, die in der Ostukraine zumeist ohnehin in Armut lebt, wird durch den Krieg besonders schwer in Mitleidenschaft gezogen. Seit der Gründung der sogenannten Volksrepubliken Lugansk und Donetsk im April, Mai 2014 stehen zudem Christen aller Denominationen mit Ausnahme der russisch-orthodoxen Kirche unter einem enormen Druck durch die prorussischen Separatisten. Das heißt, wo die prorussischen Separatisten die Macht ergriffen haben, bekämpfen die alle Religionsgesellschaften außer der russisch-orthodoxen Kirche, bekämpfen die auf die eine und andere Weise. Der Ausgang dieses bis heute schwelenden Konflikts ist völlig ungewiss. Ob es den Separatisten gelingt, ihren Machtbereich in der Ostukraine auszudehnen, oder ob es der ukrainischen Armee gelingt, den Machtbereich der Separatisten zu verkleinern oder sogar das ganze Gebiet der Ukraine unter ihre Kontrolle zu bringen, oder ob es bei den gegenwärtigen Macht- und Kräfteverhältnissen bleibt, lässt sich nur schwer vorhersagen. Auch Abschluss, Inhalt und Ergebnis möglicher weiterer Friedensabkommen und sonstiger diplomatischer Verhandlungen zwischen den unmittelbar am Konflikt Beteiligten oder anderer interessierter Mächte sind ungewiss. Und jetzt komme ich eben darauf zu sprechen, auf die biblische Einordnung des Ukraine-Konflikts. Sicherlich, die Bibel sagt darüber nichts, das denke ich mal, dass die Bibel da nichts drüber sagt, über den Ukraine-Konflikt. Und dennoch handelt es sich meiner Meinung nach nicht nur um einen der unzähligen politischen und militärischen Konflikte seit dem Zweiten Weltkrieg, sondern um das Entstehen eines neuen weltpolitischen Brennpunktes, der in dem in Offenbarung 9 in den Versen 13 bis 19 beschriebenen und noch in der Zukunft liegenden Krieg eine zentrale Rolle spielen wird. Hierauf möchte ich näher eingehen, weil dies meiner Überzeugung nach für das Verständnis dieser wichtigen biblischen Prophetie, aber auch für das Verständnis des Ukraine-Konflikts von großer Bedeutung ist. Ich lese einmal aus Offenbarung 9 die Verse 13 bis 19 vor. Offenbarung 9, Verse 13 bis 19. Und der sechste Engel blies seine Posaune, und ich hörte eine Stimme aus den vier Ecken des goldenen Altars vor Gott. Die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte: Lass los die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Und es wurden losgelassen die vier Engel, die bereit waren für die Stunde und den Tag und den Monat und das Jahr zu töten den dritten Teil der Menschen. Und die Zahl des reitenden Heeres war viel tausendmal tausend. Ich hörte ihre Zahl. Und so sah ich in dieser Erscheinung die Rosse und die darauf saßen. Sie hatten feuerrote und blaue und schwefelgelbe Panzer, und die Häupter der Rosse waren wie die Häupter der Löwen, und aus ihren Mäulern kam Feuer und Rauch und Schwefel. Von diesen drei Plagen wurde getötet der dritte Teil der Menschen von dem Feuer und Rauch und Schwefel, der aus ihren Mäulern kam. Denn die Kraft der Rosse war in ihrem Maul und in ihren Schwänzen, denn ihre Schwänze waren den Schlangen gleich und hatten Häupter, und mit denen taten sie Schaden. Dort wird für die Endzeit meiner Überzeugung nach ein großer Krieg, ein Weltkrieg angekündigt, der das sechste Posaunengericht bedeutet. Es gibt hierzu zwar auch eine Reihe verschiedener anderer Deutungen dieses Abschnitts, die darin keinen Krieg sehen, sondern etwa einen massiven dämonischen Angriff auf die Menschheit in der Endzeit. Aber ich denke, dass man bei einer unbefangenen Betrachtung dieses Textes von dem Ausbruch und dem Verlauf eines großen Krieges in der Endzeit ausgehen muss. Wir erfahren als erstes, dass dieser Krieg am Euphrat ausbrechen wird. Das Gebiet am Euphrat, das heißt vor allem der Irak, ist schon lange, nämlich seit dem Irak-Iran-Krieg in den 80er Jahren und vor allem seit den beiden Golfkriegen sowie dem sich ausbreitenden Terror des IS, ein großer Unruheherd, in dem es immer wieder von neuem Kriege und Kämpfe gibt. Aber Kriege brechen nicht dann aus, wenn Menschen es wollen. Auch die Herrscher der Großmächte sind im eigentlichen Sinn nicht Herr über Krieg und Frieden. Krieg und Frieden liegen in den Händen Gottes. Wenn Gott es nicht zulässt und gestattet, dann können auch größenwahnsinnige Diktatoren keinen Krieg entfesseln. Hier wird gesagt, dass Gott es zu dem betreffenden Zeitpunkt gestatten wird. Wir müssen aber auch bedenken, dass Gott nicht Urheber dieses Krieges ist. Denn ein Angriffskrieg ist immer Sünde und etwas Böses, mit Ausnahme der Kriege Israels im Alten Testament, mit denen Gott seinem Volk geboten hat, das verheißene Land einzunehmen und Bann zu vollstrecken an feindlichen Völkern. Und Gott ist niemals Urheber des Bösen. Es heißt auch hier nicht, dass Gott Urheber dieses Krieges ist. Aber er gebietet einem seiner Engel, und zwar dem, der die sechste Posaune hat: Lass los die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Und so wird es auch geschehen. Diese vier Engel werden losgelassen. Es ist also hier die Rede von vier Engel, die bis dahin gebunden waren. Wenn sie aber freigelassen sind, dann werden sie einen Krieg entfesseln, durch den der dritte Teil der Menschen umkommen wird, wie wir in Vers 15 und in Vers 18 gelesen haben. Von diesen Engeln heißt es sogar, dass sie bereit waren für die Stunde und den Tag und den Monat und das Jahr, an dem sie losgelassen würden. Sie warteten also gleichsam darauf, dass sie ihr unheilvolles Werk durchführen können. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie losgelassen werden, werden sie es nicht können, weil sie von Gott gebunden sind und nicht wirken können. Was sind das für Engel? Engel Gottes sind es sicherlich nicht, Denn Gottes gehorsame, heilige Engel sind nicht gebunden, sondern es sind Engel des Satans, Dämonen. So wie auch Satan ein Mörder von Anfang an ist und Freude an Mord, Krieg und Blutvergießen hat, so haben es auch seine Helfershelfer in der unsichtbaren Welt. Nun wird der Krieg nicht von diesen Engeln selbst durchgeführt. Er wird, wie das in der Geschichte immer so war, mit Armeen und Waffen durchgeführt. Und ich gehe davon aus, dass die Verse 17 bis 19 in Offenbarung 9 eben von den Waffen sprechen, die in diesem Krieg eingesetzt werden. Aber es ist anzunehmen, dass diese Engel bestimmte Herrscher und Machthaber, vielleicht auch Terroristen, dazu anstacheln werden, den Krieg zu entfesseln. Sie sind also die geistigen Urheber des Krieges. Wir erfahren also als erstes, dass dieser Krieg am Euphrat ausbrechen wird. Ferner ist davon auszugehen, dass er noch in der Zukunft liegt und dass es sich dabei nicht etwa um einen der beiden Weltkriege handelt, die in der Vergangenheit liegen. Denn keiner der beiden Weltkriege hatte seinen Ursprung am Euphrat. Der Erste Weltkrieg ist auf dem Balkan ausgebrochen und der Zweite an der deutsch-polnischen Grenze. Selbst wenn man also, wie ich meine, mit Recht annimmt, dass einige der ab Offenbarung 6 genannten Prophezeiungen schon erfüllt sind, so liegt Offenbarung 9 dennoch in der Zukunft. Deshalb glaube ich auch nicht, dass dort ein Krieg der Römer gegen die Parther oder Kriege europäischer oder kleinasiatischer Völker gegen Hunnen, Mongolen, Araber oder Türken beschrieben wird, wie dies von manchen Auslegern behauptet wird. Da es heißt, dass ein Drittel der Menschen umkommen wird, kann es sich dabei auch nicht um einen kleinen oder örtlich begrenzten Krieg handeln, sondern es muss sich um einen Weltkrieg handeln. Und da man aus der Bibel nicht entnehmen kann, dass es noch mehrere Weltkriege bis zur Wiederkunft Jesu geben wird, handelt es sich somit um den dritten und letzten Weltkrieg. Ob die Angabe von einem Drittel der Menschheit wörtlich zu nehmen ist oder nur symbolisch eine sehr große Zahl oder ein Drittel der Menschen in einem bestimmten Gebiet der Welt meint, etwa in Europa oder dem Nahen und Mittleren Osten, kann man wohl nicht eindeutig sagen. Aber es ist jedenfalls von sehr vielen Menschen die Rede. In Vers 16 ist von einem reitenden Heer die Rede, dessen Zahl viel 100.000 mal 1.000 ist. Wörtlich heißt es hier 20.000 mal 10.000, also 200 Millionen. Viele Ausleger haben aus dieser Aussage gefolgert, dass China an diesem Krieg beteiligt sein müsse, da nur China in der Lage sei, ein Heer von 200 Millionen Soldaten aufzustellen. Ich denke auch, dass China an dem Krieg beteiligt sein wird, folgere dies aber nicht aus dieser Bibelstelle, sondern aus anderen Überlegungen, auf die ich noch zu sprechen kommen werde. Wenn von 200 Millionen Soldaten die Rede ist, so bedeutet dies meiner Meinung nach keineswegs, dass diese alle aus einem Land stammen müssen, sondern damit könnte auch die Gesamtzahl der an diesem Krieg beteiligten Soldaten gemeint sein. Und ob es sich dabei tatsächlich buchstäblich um ein Reiterheer handelt oder ob Johannes hier Waffengattungen in Bildersprache wiedergab, die er damals noch nicht kennen konnte, mag auf sich beruhen. Ich neige dazu, in diesem Reiterheer Panzertruppen und die sie begleitende Infanterie und letztlich die gesamte Heeresmacht aller an diesem Krieg beteiligten Staaten und Völker zu sehen, die auch Atomraketen und andere Atomwaffen umfasst. Schon in Offenbarung 6 werden vier Reiter genannt, von denen einer auf einem roten Pferd saß. Offenbarung 6, Vers 4. Und dieser Reiter symbolisiert ebenfalls einen Krieg oder mehrere Kriege. Und zwar wohl ebenfalls in der Endzeit. Schon von diesem Reiter wurde gesagt, dass ihm Macht gegeben wurde, den Frieden von der Erde zu nehmen, sodass sich die Menschen gegenseitig töten. Ich gehe davon aus, dass damit vor allem der Erste und der Zweite Weltkrieg gemeint sind und dass sich die Reiter auf dem roten, auf dem schwarzen und auf dem falben Pferd auf die Zeit vom Ersten Weltkrieg bis einige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg damit also etwa auf die Zeit von 1914 bis 1949 beziehen. Die Verheerungen des in Offenbarung 9 genannten Reiterheeres gehen aber weit darüber hinaus. In den Versen 17 bis 19 werden dann weitere an dem Krieg beteiligte Waffengattungen mit Rossen und Reitern verglichen, die feuerrote, blaue und schwefelgelbe Panzer haben. Aus deren Mäuler kommen Feuer, Rauch und Schwefel. Und diese sind es, die auch den Tod eines Drittels der Menschheit verursachen werden. Und es werden auch noch die Schwänze der Rosse erwähnt, die ebenfalls den Menschen Schaden zufügen. Da diese Schilderung im Zusammenhang mit der Kriegsankündigung erfolgt, bin ich der Meinung, dass hier zumindest auch Waffen beschrieben werden und nicht, oder jedenfalls nicht nur, dämonische Wesen, aus deren Maul vergiftende und tötende Worte kommen. Das Ausmaß des Schreckens und der Vernichtung, die der Reiter auf dem roten Pferd in Offenbarung 6 mit sich bringt, wird hier ins Unermessliche gesteigert. Waffensysteme, die in der Lage sind, ein Drittel der Menschen, und sei es auch nur in einem Teil der Welt, zu töten, kann man sich nur als Atomwaffen oder Neutronenwaffen vorstellen. Dementsprechend kann man Rauch, Feuer und Schwefel, die aus den Mäulern der Pferde hervorgehen, eventuell als die Wirkung von Atombomben interpretieren. Eine letztgültige, sichere Auslegung dieser Schilderung ist aber wohl nicht möglich. Wer diesen Krieg beginnt und welche Staaten schließlich darin verwickelt sein werden, sagen uns diese Verse nicht. Ebenso wenig, wer Sieger in diesem Krieg sein wird. Und doch, denke ich, wird man aus dem Gesamtzusammenhang der Offenbarung und einiger anderer endzeitlich prophetischer Aussagen der Bibel einige wichtige Tatsachen entnehmen können. Zwar stehen die in der Offenbarung in den Kapitel 6 bis 19 geschilderten Ereignisse nicht in einer strikten chronologischen Reihenfolge, da an mehreren Stellen eine Vorausschau chronologisch späterer Ereignisse vorliegt und andererseits an mehreren Stellen Rückblenden vorliegen. Aber dennoch liegt im Großen und Ganzen eine fortschreitende Schilderung vom Beginn der ab Offenbarung Kapitel 6 geschilderten endzeitlichen Ereignisse bis zur Wiederkunft Jesu und zur Schaffung des neuen Himmels und der neuen Erde vor. Das näher zu begründen wäre natürlich ein Thema für sich. Es gibt, was dies betrifft, unter den Auslegern der Offenbarung sehr viele verschiedene Auffassungen, die auch zu unterschiedlichen Ergebnissen hinsichtlich der Einordnung der einzelnen dort beschriebenen Ereignisse führen. Geht man von einer im Großen und Ganzen chronologischen Darstellung aus, so bedeutet dies in diesem Zusammenhang, dass ab Offenbarung Kapitel 11 die Weltherrschaft des Antichristen beschrieben wird, und zwar in Offenbarung 11, deren erste Hälfte, und vor allem in Offenbarung 13 und 14 bis zur siegreichen Wiederkunft Jesu in Offenbarung 19 die zweite Hälfte der 7 Jahre, in denen er regieren wird. An dieser Stelle muss ich anmerken, dass auch die Dauer der Herrschaft des Antichristen umstritten ist und dass viele bibeltreue Ausleger annehmen, dass er insgesamt nur 3,5 Jahre regieren wird. Der in Offenbarung 9 geschilderte Dritte Weltkrieg liegt, wenn man von einer gewissen chronologischen Reihenfolge ausgeht, jedenfalls zeitlich vor der Weltherrschaft des Antichristen. Und dies legt es nahe, dass dieser Krieg dem Zweck dienen soll, die Weltherrschaft des Antichristen gegen die Mächte durchzusetzen, die sich dem widersetzen. Der Antichrist wird seine Weltherrschaft trotz seiner enorm hohen Intelligenz und seiner großen Verführungsmacht nicht mit friedlichen Mitteln durchsetzen können. Die Beantwortung der Frage, welche Mächte es sind, die ihm entgegenstehen, setzt natürlich die Beantwortung der anderen Frage voraus, auf welcher Seite der Antichrist kämpfen wird. Was dies betrifft, so bin ich der Auffassung, dass in Daniel Kapitel 7 in den Versen 8 und 24 und eventuell schon in Daniel Kapitel 2 in den Versen 41 bis 43 nicht nur das erste römische Reich, das vierte Tier, sondern auch ein wiederentstehendes römisches Reich beschrieben wird, das gemäß Daniel 7, Vers 24 zunächst von vier Hörnern regiert wird, die aus dem vierten Tier hinauswachsen und zu denen dann ein elftes Horn hinzutritt, welches drei der zehn Hörner beseitigt. Und mit dem elften Horn ist der Antichrist gemeint, denn von diesem Horn wird in Daniel 7, Vers 25 gesagt, dass es den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten oder aufreiben, je nach Übersetzung, wird. In diesen Versen wird die Herrschaft des Antichristen zunächst in dem wiederentstehenden Römischen Reich und später, wie in Offenbarung Kapitel 13, in der gesamten Welt beschrieben. Es ist also davon auszugehen, dass der Antichrist zuerst Herrscher des wiederentstehenden Römischen Reiches und dann der gesamten Welt wird. Legt man diese Annahmen zugrunde, so stellt sich des Weiteren die Frage, in welchem Teil der Welt das Römische Reich wieder entstehen wird. Und was dies betrifft, so bin ich der Auffassung, dass dies im Rahmen der EU geschehen wird. In Europa im Rahmen der EU. Nämlich spätestens dann, wenn die EU zu einem Bundesstaat mit einer einheitlichen Regierung, Außenpolitik, Armee, Währung und Rechtsprechung zusammengewachsen ist. Denn das Gebiet der Staaten der EU umfasst einen großen Teil des früheren Römischen Reiches. Die Grundlage der EU, damals noch EG, wurde 1957 in den römischen Verträgen gelegt, wobei Rom in der Endzeit sowohl im Zusammenhang mit dem Antichristen als auch mit der Hure Babylon eine besondere Bedeutung haben wird. Vor allem aber wird innerhalb der EU schon jetzt zunehmend eine christentums- und christenfeindliche Gesinnung sichtbar, die sich etwa in der Aufzwingung und Durchsetzung der ethischen und rechtlichen Anerkennung homosexueller Gemeinschaften, des Gender Mainstreaming, der Abtreibung und des bis zur Anerkennung des Selbstmordes, der Selbstmordbeihilfe und der Euthanasie reichenden Selbstbestimmungsrechts der Menschen äußert, aber auch in der Bekämpfung der biblischen Schöpfungslehre, der Anerkennung aller Religionen als gleichwertig, sowie in der Diffamierung, Diskriminierung und juristischen Verfolgung bibeltreuer Christen. Und es sieht so aus, dass sich diese Ideologie europaweit durchsetzt und dass die EU sich zu einem Bundesstaat und Superstaat entwickelt, sodass die Souveränität der Einzelstaaten aufgehoben wird. Geht man davon aus, dass es sich bei dem wiederentstehenden Römischen Reich um die EU handeln wird, so ist anzunehmen, dass es sich bei dieser um eine der Kriegsparteien handeln wird und dass diese mit anderen westlichen Staaten und Großmächten verbündet sein wird, wobei vor allem die USA zu nennen wären. Und in diesem Lager würde auch Israel stehen, das von der gegnerischen Seite in diesem Krieg schwer bedroht wird, wozu ich auch noch einiges sagen werde. Das Ziel dieses Krieges wäre auf Seiten der westlichen Mächte die Durchsetzung der antichristlichen Welteinheit gegen den Widerstand der gegnerischen Mächte, auch wenn sich vielleicht nicht alle Staaten und verantwortlich dessen bewusst sein werden. Auf der anderen Seite stehen als erstes die islamischen Staaten. Denn die derzeit bestehende weltpolitische und militärische Macht des Islam ist eines der Haupthindernisse der Welteinheit unter der Führung des Antichristen, und zwar deshalb, weil sich die islamischen Staaten niemals einer Weltherrschaft unter westlicher Führung mit der zuvor geschilderten Rechts- und Gesellschaftsordnung unterordnen werden und weil der Islam außerdem selbst eine Weltherrschaft anstrebt, nämlich unter der Geltung von Koran und Scharia. Aber auch die noch bestehenden kommunistischen Staaten, an deren Spitze China steht, werden sich einer westlichen Weltherrschaft widersetzen, weil diese kapitalistisch geprägt wäre. Die dritte Großmacht schließlich, die auf der Gegenseite stehen wird, ist Russland. Denn die große Mehrheit der Russen hat immer noch ein starkes Nationalbewusstsein in Verbindung mit einer von der russisch-orthodoxen Kirche geprägten Religiosität. Und in Russland ist es nicht zuletzt die Entwicklung des Westens auf ethischem Gebiet, eben Homo-Ehe, Gender-Mainstreaming, Abtreibung und so weiter, die dort auf Ablehnung und Verachtung stößt. Dies aber auch machtpolitische Beweggründe sind es, die es bewirken werden, dass Russland im antiwestlichen Lager zu finden sein wird. Und hier finden wir meiner Meinung nach eine der Wurzeln des Ukraine-Konflikts. Denn es bereitet sich hier eine der Fronten des kommenden großen Krieges vor, nämlich zwischen der EU und Russland. Der erste und eigentliche Schauplatz dieses Krieges wird der Nahe und Mittlere Osten sein, der schon seit dem Zweiten Weltkrieg beständig Schauplatz von Kriegen und Konflikten ist und von wo der in Offenbarung 9 beschriebene Weltkrieg ja auch seinen Ausgang nehmen wird. Und so ist es etwa möglich, dass irakische Truppen oder auch Terroristen Israel angreifen oder auch amerikanische Stützpunkte im Nahen Osten angreifen. Und dies hätte als erstes das Eingreifen der USA zur Folge und dann im Gegensatz zu den beiden ersten Irakkriegen das Eingreifen zahlreicher arabischer Staaten auf Seiten des Irak. Hinzu kommt vermutlich noch ein dritter zentraler Konfliktraum, und zwar zwischen Japan und China sowie der Ferne Osten allgemein. Wir sehen schon jetzt, dass die Auseinandersetzung in der Ostukraine nicht auf die ukrainische Regierung und die Separatisten beschränkt ist, sondern die Beziehungen zwischen der EU, der NATO und den USA einerseits und Russland andererseits stark beeinträchtigt hat. Immer wieder ist dabei von westlicher Seite auch geplant, Streitkräfte in die westlichen Nachbarstaaten der Ukraine oder womöglich sogar in diese selbst zu verlegen. Dass dies von Russland als Bedrohung aufgefasst wird und zu Gegenmaßnahmen führen kann, ist wohl verständlich. Der Verlauf des in Offenbarung 9 geschilderten Krieges lässt sich nur unsicher bestimmen, da die Bibel keine entsprechenden Aussagen darüber macht. Es spricht aber einiges dafür, dass der russisch-islamische Block zu Beginn des Krieges erhebliche Erfolge und Eroberungen erzielen wird, vergleichbar mit denen Hitlers und der Japaner im Zweiten Weltkrieg. Hierfür spricht auch Hesekiel Kapitel 38 und 39, wo berichtet wird, dass Gog aus Magog, wobei es sich meiner Überzeugung nach um Russland handelt, gemeinsam mit verbündeten Staaten Israel angreifen und bis nach Israel gelangen wird. Im Hinblick auf die Ukraine würde das bedeuten, dass Russland dieses Land besetzen und seinen Vormarsch wohl noch auf weitere Staaten Osteuropas ausdehnen wird, wie vor allem auf Finnland, die baltischen Staaten, Polen und Ungarn. Wo der russische Vormarsch in Europa aufhören wird, lässt sich allerdings nicht sagen, ebenso wenig wie lange der Krieg dauern wird. Im weiteren Verlauf des Krieges wird das westliche Bündnis allerdings zum Gegenangriff übergehen und seine Gegner zurückwerfen. Und es ist anzunehmen, dass in der letzten Phase des Krieges von beiden Seiten Atomwaffen eingesetzt werden, wodurch dann auch die enorm hohe Zahl von Kriegstoten verursacht wird. Sieger des Krieges wird der Westen sein. Die gegnerischen Staaten und Mächte werden dann vernichtend geschlagen sein. Und das gilt auch für den Islam als politisch-militärische Macht. Anders kann es wohl nicht sein, da die Weltherrschaft des Antichristen ja danach, und zwar vermutlich nicht lange danach, kommen wird. Der Weg zur Errichtung eines Welteinheitsstaates ist dann frei, zumal die große Mehrheit der Menschheit und seiner politischen Entscheidungsträger nach diesem Krieg mit seiner gewaltigen und noch nie dagewesenen Zahl an Kriegsopfern und Zerstörungen bereit sein wird, einen einzigen Menschen als Herrscher über die ganze Welt zu akzeptieren, wenn dieser einen dauerhaften Weltfrieden und Nahrung für alle verspricht und seine Genialität auf militärischem, politischem und wirtschaftlich-sozialem Gebiet schon unter Beweis gestellt hat. Einziges Ziel der überlebenden Menschheit wird es dann sein, die Wiederholung einer Katastrophe wie der des Dritten Weltkriegs zu verhindern. Dass Russland in der Endzeit mit arabisch-islamischen Staaten gegen Israel und damit auch gegen das westliche Bündnis insgesamt verbündet sein wird, können wir Hesekiel 38 und 39 entnehmen. Dort heißt es, dass Gog aus Magog einen Feldzug gegen Israel führen wird und dabei unter anderem mit Persien, das heißt Iran, mit Kusch, das ist Ägypten und Sudan, und mit Libyen verbündet sein wird. Hesekiel 38, die Verse 5 und 6. Gog wird hier als im Land Magog wohnend beschrieben und als Fürst von Rosch, Meschech und Tubal. Dass es sich bei Magog um Russland handelt und bei Gog um den Herrscher Russlands, schließe ich aus folgenden Umständen. Magog ist gemäß 1. Mose 10, Vers 2 der zweite Sohn Japhets, der einer der drei Söhne Noahs war. Die Nachkommen Magogs haben ausschließlich die Region des Kaukasus und des nördlichen Armeniens bewohnt. Das Wort Kaukasus bedeutet Festung des Gog. Die Magogiten, die von den Griechen Skythen genannt wurden, sind in sehr früher Zeit nordwärts gezogen, also in das Gebiet des heutigen Russlands. Ob es aber zutrifft, dass mit Meschech Moskau oder der europäische Teil Russlands gemeint ist und mit Tubal die Stadt Tobolsk in Sibirien oder der asiatische Teil Russlands, wie es von manchen Auslegern behauptet wird, kann ich dagegen nicht mit Sicherheit sagen. Ferner würde ich diese Aussagen in Hesekiel 38 auf den hier dargestellten Krieg beziehen, der eben auch in Offenbarung 9 beschrieben wird, und nicht auf den Krieg des Antichristen und seiner Völker und Heere gegen Israel. Denn Offenbarung, der am Ende der Offenbarung beschrieben wird, ja, Offenbarung 11, Vers 2, wo die Heiden die heilige Stadt Jerusalem zertreten, und auch in Sacharja Kapitel 14 beschrieben wird. Denn der Angriff des Antichristen auf Israel kurz vor der Wiederkunft Jesu wird durch die Wiederkunft Jesu beendet, während der in Hesekiel 38 beschriebene Angriff durch ein anderweitiges Eingreifen Gottes, nämlich durch ein großes Erdbeben und durch Pest, Hagel, Feuer und Schwefel, die über die Angreifer kommen, abgewehrt wird, wie es in Hesekiel 38 in den Versen 18 folgende heißt. Und ferner wird in Hesekiel 39, Vers 6 gesagt, dass Gott während des Angriffs Gogs auf Israel Feuer auf Magog werfen wird, was man durchaus als Atombomben deuten kann, die auf Russland fallen werden. Zugleich wird Gott dadurch deutlich machen, dass Israel unter seinem Schutz steht, was wir auch in Hesekiel 39, Vers 7 lesen können. Allerdings erscheint es durchaus möglich, dass der Krieg des Antichristen gegen Israel und die Schlacht bei Harmageddon ab Hesekiel 39, Vers 9 gemeint ist. Es ist ja in der Bibel nicht ungewöhnlich, dass die Prophezeiung eines bestimmten Ereignisses ohne erkennbaren Abschnitt in die Prophezeiung eines anderen, späteren Ereignisses übergeht. Ein russischer Angriff auf Israel wurde von christlichen Auslegern schon in den 70er Jahren vorausgesagt, doch erwies sich diese, wie so manche andere, als übereilt, aber nicht unbedingt als insgesamt falsch. Wir dürfen niemals vergessen, dass sich die Ereignisse der Endzeit noch lange hinziehen können und sollten uns vor übereilten Spekulationen hüten. Auch die Staatsgründung Israels, die sicherlich ein bedeutsames Zeichen der Endzeit war, liegt nun fast schon 70 Jahre zurück. Und dennoch ist vieles andere, was für die Endzeit vorausgesagt wurde, noch nicht eingetroffen. Deshalb müssen wir auch sehr zurückhaltend mit der Voraussage sein, wann der in Offenbarung 9 beschriebene Weltkrieg beginnt. Es kann sein, dass dies bereits in wenigen Jahren der Fall ist. Es kann aber auch sein, dass es bis dahin noch mehrere Jahrzehnte dauert. Was dies betrifft, so kann und will ich auch auf keinen Fall irgendwelche Prognosen treffen. Der in Offenbarung 9 genannte Krieg mit all seinen Schrecken soll nach dem Willen Gottes aber auch die von ihm abgefallene Menschheit der Endzeit zur Buße führen. Die Bibel nennt in Offenbarung 9, Vers 21 auch eine Reihe von Sünden, von denen die Menschen in besonderer Weise Buße tun sollen. Als erstes wird Anbetung der bösen Geister genannt. Damit sind Satanismus und Okkultismus gemeint. Wobei der Teufel und andere böse Geister im Satanismus sogar bewusst angebetet werden. Dann ist die Rede von Anbetung von goldenen, silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götzen. Damit sind die Abbildungen der Götzen der verschiedenen Religionen gemeint, wie zum Beispiel Buddha-Statuen oder Statuen hinduistischer Götzen, aber auch Heiligen- und Marienstatuen und Bilder unter christlichen Vorzeichen. Schließlich wird in Vers 21 eine Reihe von Sünden genannt, die gerade auch in unseren Tagen in Europa und der übrigen westlichen Welt eine große Rolle spielen und zum Teil sogar schon staatlich und gesellschaftlich anerkannt sind. Als erstes ist die Rede von Mord. Damit ist wohl vor allem die Abtreibung gemeint, der in den großen Staaten des Westens jedes Jahr Hunderttausende Ungeborene zum Opfer fallen und das in gesetzlich erlaubter Weise. Wahrscheinlich werden hierunter auch zunehmend die Opfer von Tötung auf Verlangen und Beihilfe zum Selbstmord fallen, denn auch deren Freigabe wird europaweit immer stärker gefordert. Dann ist Zauberei genannt. Hier steht im griechischen Urtext Pharmakeia. Damit sind zunächst einmal Gifte und Drogen gemeint. Das kennen wir ja von unserem Wort Pharmazie. Gifte und Drogen, die im Rahmen okkulter Betätigung eingesetzt wurden, etwa von Zauberern, um in Trance zu fallen. Aber auch die damit betriebene Zauberei selbst wird mit diesem Wort bezeichnet und damit, also mit Zauberei, wird dieses Wort auch in der Luther-Übersetzung übersetzt. Sowohl Drogenkonsum als auch Okkultismus, Zauberei und Magie nehmen seit mehreren Jahrzehnten in den westlichen Staaten immer mehr zu, besonders auch unter der Jugend. Mitunter werden Kinder und Jugendliche sogar im schulischen Unterricht zum Okkultismus hingeführt, etwa durch Filme mit okkultem Inhalt, wie zum Beispiel Krabat. Dann wird die Unzucht genannt. Unzucht ist jede sexuelle Betätigung außerhalb der Ehe. Solches Verhalten ist für den Westen schon seit einigen Jahrzehnten geradezu typisch und einer der Gründe für die Verachtung des Westens und auch des liberalen Christentums durch strenge Moslems. Selbst die ethische Anerkennung der Homosexualität und aller sonstigen Verirrungen der Sexualität soll sogar den Schülern in mehreren deutschen Bundesländern mittels verschiedener Bildungspläne im Unterricht aufgezwungen werden. Schließlich ist die Rede von Dieberei. Auch das siebte Gebot, du sollst nicht stehlen, wird millionenfach übertreten. Das betrifft nicht nur die Taten von Diebes-, Einbrecher- und Räuberbanden, sondern das reicht von Ladendiebstahl und Versicherungsbetrug bis hin zur Steuerhinterziehung im kleinen wie im großen Format und zum Erschleichen von Sozialleistungen. Was sagt nun die Bibel über die Auswirkungen der schrecklichen Katastrophen auf die Menschen? Sie bekehrten sich doch nicht, heißt es zweimal, einmal in Vers 20 und einmal in Vers 21. In Offenbarung 16, Vers 9 werden wir lesen, dass auch eine weitere Plage, nämlich eine große Hitze, die über die ganze Erde kommen wird, nicht dazu führen wird, dass sich die Menschen bekehren und Gott die Ehre geben. Das ist sicherlich erschütternd, denn Gott hat in allen Plagen und Katastrophen der Endzeit doch immer noch Gedanken der Liebe und will die Menschen zu sich ziehen, aber vergebens. Auch in Israel bzw. in Juda war es in den Jahren vor der Eroberung Jerusalems nicht anders, wie wir vor allem im Buch Jeremia lesen können. So werden die Menschen der Endzeit dann nicht nur zeitliche Plagen und Strafen auf sich nehmen müssen, sondern schließlich die ewige Strafe. Auch wenn anzunehmen ist, dass Einzelne, wir wissen nicht, wie viele es sein werden, doch Buße tun werden. Es handelt sich hier um schreckliche Dinge, über die ich mit Ihnen gesprochen habe. Es sind kommende Ereignisse, die einem Angst machen könnten. Es sind auch Dinge, über die man heute unter Christen nicht mehr spricht, weil nur noch Gottes Liebe und Barmherzigkeit verkündigt wird und die meisten Christen auch nur noch davon hören wollen. Auch die Entwicklung der Welt wird oftmals sehr positiv gesehen, etwa dass Kriege durch diplomatische Verhandlungen, durch Abbau möglicher Kriegsursachen oder gar durch die Schaffung einer friedfertigen Menschheit, in der die Menschen und die Regierungen ihrer Staaten einander respektieren und tolerieren und Gewalt als Lösung von Konflikten verwerfen, abgeschafft werden. Aber eine solche Sichtweise ist nicht realistisch, denn sie widerspricht dem biblischen Welt- und Menschenbild, gerade für die Endzeit. Denn die Welt ist und bleibt eine friedlose und unerlöste Welt. Auch wenn Gott es unserem Land geschenkt hat, dass wir nun schon über 70 Jahren vom Krieg verschont geblieben sind. Auch die Bibel weiß um den Wunsch der Menschen nach Frieden, und zwar nach irdischem Frieden. Aber sie weiß auch, dass sich politische und geistliche Verführer dies zunutze machen, indem sie zwar Frieden versprechen, dieses Versprechen aber nicht halten oder aber einen Scheinfrieden schaffen, unter dessen Oberfläche Diktatur und Christenverfolgung herrschen. In 1. Thessalonicher 5, Vers 3 heißt es, wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen. Da müssen wir wachsam bleiben, aber auch den Mut haben, biblische Aussagen zu betrachten, in denen von Krieg, ja sogar von Weltkriegen die Rede ist und andere Menschen zu warnen. Nun komme ich zur politischen und geistlichen Beurteilung des aktuellen Ukraine-Konflikts. Und auch diese ist unter Christen weltweit umstritten. Viele Christen, vor allem in den USA, sehen in diesem Konflikt eine Fortsetzung des Ost-West-Konflikts der 50er bis 80er Jahre. In ihren Augen ist der Westen immer noch eine Gemeinschaft demokratischer Rechtsstaaten und darüber hinaus auch noch teilweise christlich geprägter Staaten, während sie im Russland Putins eine Fortsetzung der kommunistischen Sowjetunion sehen, den sie als Alleinschuldigen in diesem Konflikt ansehen und den es zu bekämpfen gilt. Sie stehen deshalb auf Seiten der Ukraine als eines Vorpostens des Westens und befürworten eine auch militärische Intervention der USA und der NATO, zumindest aber Waffenlieferungen an die Ukraine, sowie scharfe wirtschaftliche Sanktionen des Westens gegen Russland. Viele Christen in Deutschland und anderen west- und mitteleuropäischen Staaten stehen hingegen eher auf Seiten Russlands. Nicht nur, weil sie der Meinung sind, dass sich Russland in dem Ukraine-Konflikt völkerrechtlich im Recht befinde und sie davon ausgehen, dass der ganze Konflikt von westlicher Seite geschürt worden sei, sondern vor allem deshalb, weil sie nunmehr in Russland das Bollwerk des Christentums und des christlichen Abendlandes gegen den Islam und gegen die Ideologie der EU sehen. Beide Sichtweisen halte ich aber für falsch. Die erstgenannte Sichtweise halte ich deshalb für falsch, weil der Westen, insbesondere Europa und die USA, nicht mehr derselbe Westen ist wie in den Zeiten des Ost-West-Konflikts, zur Zeit des Kalten Krieges. Denn damals waren die westlichen Staaten tatsächlich im Großen und Ganzen demokratische Rechtsstaaten, die in ihrer Verfassung, Rechtsordnung, Gesellschaft und Kultur auch mehr oder weniger an christliche Normen und Ordnungen orientiert waren, während Russland, die Hauptmacht des Kommunismus und seines weltweiten totalitären und christenfeindlichen Herrschaftsstrebens war. Heute jedoch ist der Westen von den Ideologien und Zielsetzungen des Neomarxismus, des Feminismus und der homosexuellen Bewegung bestimmt und öffnet auch dem Islam immer mehr die Türen zur politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Einflussnahme. Das nachkommunistische Russland ist zwar auch ein Machtstaat und unter Putin sogar ein aggressiver Machtstaat, der seinen Einfluss in Europa wie auch weltweit wahren und wenn möglich ausbauen will, aber Putin beabsichtigt nicht, eine totalitäre Ideologie weltweit durchzusetzen, wie dies unter der kommunistischen Herrschaft in Russland der Fall war. Außerdem sehe ich in Russland nicht den Alleinschuldigen in dieser Auseinandersetzung, denn auch die EU und die USA wollen die Ukraine mit allen Mitteln von Russland losreißen und politisch und wirtschaftlich auf ihre Seite ziehen. Und es spricht vieles dafür, dass die zum Teil gewalttätigen Auseinandersetzungen, die schließlich zur Absetzung von Janukowitsch führten, auch von der EU und den USA gefördert wurden, wenn nicht sogar inszeniert wurden. Ferner ist damit zu rechnen, dass die NATO militärische Stützpunkte an der ukrainischen Grenze oder sogar in der Ukraine selbst errichten wird. Und nicht zuletzt werden aufgrund dieses Konflikts eine Reihe osteuropäischer Staaten, vor allem Lettland, Litauen, Polen und Ungarn, die derzeit noch weitaus stärker an christlichen Grundwerten und Ordnungen festhalten als die westlichen, an die EU gebunden, etwa indem die EU wirtschaftliche und militärische Hilfe von der Anerkennung ihrer politischen und rechtlichen Zielsetzungen, wie zum Beispiel Gender Mainstreaming und Freigabe der Abtreibung, abhängig macht und sich diese Staaten hierzu bereit erklären müssen, um Schutz gegen eine wirkliche oder vermeintliche Bedrohung seitens Russlands zu finden. So betrachtet hat Putin, wenn auch wohl unbeabsichtigt, einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der EU und ihrer Ideologie und ihrem Zusammenwachsen zu einem Einheitsstaat geleistet. Aber auch die mit Russland sympathisierende Auffassung halte ich für falsch. Es stimmt zwar, dass Russland im Gegensatz zu den meisten Staaten der EU an der Anerkennung der biblischen Ordnungen von Ehe und Familie festhält und die rechtliche und ethische Anerkennung homosexueller Partnerschaften ablehnt. Aber dennoch ist auch das Russland Putins nicht der Hüter des christlichen Abendlandes, denn es ist und bleibt in erster Linie ein Machtstaat, der die Durchsetzung seine eigenen Interessen anstrebt und das vielfach auch mit ungerechten Mitteln. Es stimmt zwar, dass Putin öffentlich vor der Diskriminierung von Christen im Westen und vor den möglichen Folgen der Antidiskriminierungsgesetze für Christen gewarnt hat, aber dennoch dürfen wir uns von Russland letztlich keine Unterstützung erhoffen, wenn wir als bibeltreue Christen in Deutschland und anderen EU-Staaten von Staatsorganen, Medien oder Kirchen bedrängt werden. Außerdem ist die russisch-orthodoxe Kirche eine von Irrlehre und bloßen Formen und Ritualen beherrschte Kirche, die sich als Staatsreligion versteht und vielfach die echten Christen als Ketzer und Sektierer diffamiert und biblische Mission und Evangelisation mitunter sogar mit Gewalt oder unter Zuhilfenahme staatlicher Organe bekämpft. Dies ist auch in den von den Separatisten kontrollierten Gebieten der Ostukraine vielfach der Fall, wie ich ja schon am Anfang erwähnt hatte. Es ist für die nächsten Jahre zu erwarten, dass Putin durch Einmarsch- und Annexionsdrohungen gegen die östlichen Gebiete der Ukraine sowie der Unterstützung prorussischer Bewegungen in diesen Gebieten und eventuell sogar in den baltischen Staaten und in Moldawien den Weltfrieden ernsthaft gefährden könnte. Allerdings ist Putin eben nicht mit Stalin zu vergleichen, denn Putin vertritt im Gegensatz zu diesem und den anderen kommunistischen russischen Herrschern keine Ideologie, die einen Weltherrschaftsanspruch erhebt. Deshalb, sowie auch aufgrund der Veränderung der ethisch-geistigen Grundhaltung des Westens, kann man den Ukraine-Konflikt auch nicht als Neuauflage des Kalten Krieges oder des historischen Ost-West-Konflikts bezeichnen. Man wird letzten Endes sagen müssen, dass sowohl Russland wie auch seine Gegner Staaten und Mächte sind, mit deren Ideologien und strategischen Zielen sich bibeltreue Christen nicht identifizieren können. Bibeltreue Christen sollten und können im Ukraine-Konflikt daher weder auf der einen noch auf der anderen Seite stehen und aus diesem Grund letztlich auch weder der einen noch der anderen Seite Erfolg wünschen. Eine solche Perspektive der strategischen Neutralität, wenn man dies einmal so bezeichnen will, erscheint nun wenig hoffnungsvoll, da die Christen auf diese Weise kaum politischen Einfluss auf die Auseinandersetzungen nehmen können. Wir müssen aber, abgesehen von den zuvor dargestellten Hintergründen, auch berücksichtigen, dass wir als bibeltreue Christen im Grunde genommen schon seit langem keinen Einfluss mehr auf Regierungen, Gesellschaft und Kultur haben, weder in West- und Mitteleuropa und auch nicht in Russland. Der einzige Helfer, der uns in allen Kämpfen und Nöten treu zur Seite stehen wird, ist mehr denn je allein unser Herr Jesus Christus. Nur auf ihn dürfen wir vertrauen. Sind von Freunden wir verlassen und wir gehen ins Gebet, oh, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet, heißt es zu Recht in einem alten christlichen Lied, in einem der Lieder, die zum Durchtragen helfen. Außerdem hatte ich ja bereits dargestellt, dass Russland in der biblischen Prophetie als Feind Israels in der Endzeit beschrieben und als solcher auch in dem Dritten Weltkrieg in Erscheinung treten wird. Aber auch schon im 19. und 20. Jahrhundert hat es in Russland in großem Ausmaß Antisemitismus bis hin zu Judenpogromen gegeben. Auch das darf bei der Beurteilung Russlands in dem gegenwärtigen Konflikt nicht außer Acht gelassen werden. Ich möchte nun einen Ausblick und Zusammenfassung des Gesagten vornehmen. Insgesamt dürfte der Ukraine-Konflikt ein wichtiges Ereignis im endzeitlichen Geschehensablauf bedeuten, auch wenn er nicht unmittelbar in der Bibel erwähnt wird und man sich vor Spekulationen hinsichtlich des Zeitpunkts und des Ablaufs bestimmter Ereignisse unbedingt hüten sollte. Nüchternheit ist hier wie auch ansonsten bei der Betrachtung endzeitlicher Prophetie geboten. Für die Gemeinde Jesu wäre es aber naiv und gefährlich, sich in diesem Konflikt auf die Seite einer der Konfliktparteien zu stellen, sondern sie muss mehr denn je auf die Hilfe ihres Herrn Jesus Christus vertrauen und wachen und beten und ihn all den Menschen im Osten und im Westen als Erlöser verkündigen, die ihn noch nicht kennen und ihn noch nicht als Herrn und Erlöser angenommen haben. Nur er wird durch die Stürme der Endzeit und durch das Endgericht hindurchtragen. Und die Gemeinde Jesu darf sich von keinen Mächten vereinnahmen lassen und auch nicht einschüchtern lassen, so wie es derzeit im Westen geschieht, wo Verkündiger, die an den unbequemen biblischen Wahrheiten festhalten, inzwischen nicht nur als fundamentalistisch und diskriminierend diffamiert werden, sondern schon mit Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft zu rechnen haben und die darüber hinaus damit rechnen müssen, dass ehemals treue Verkündiger des Evangeliums und ihre Verbände ihnen in den Rücken fallen. Jesus Christus sagt in Matthäus 24, Vers 13, dass nur diejenigen selig werden, die bis zum Ende treu sind. Und das setzt voraus, dass sie der Verführung und Verfolgung nicht erliegen, sondern ihrem Herrn Jesus Christus und seinem Wort treu bleiben. Auch Angst sollten wir nicht haben, obwohl manche Ereignisse, mit denen wir rechnen müssen und die ich in meinem Vortrag geschildert habe, wohl geeignet sind, Angst zu machen. Aber unser Herr Jesus Christus wird mit uns gehen, was auch immer geschehen wird. Auch unsere Glaubensgeschwister in Russland und in der Ostukraine müssen ihrem Herrn in Krieg, Not, Hunger und Zerstörung treu bleiben. Sie dürfen auch nicht ihr biblisches Bekenntnis verleugnen und sich nicht von der russisch-orthodoxen Kirche vereinnahmen lassen. Ja, es wird wahrscheinlich so weit kommen, dass Missionsgesellschaften, die sowohl in Russland wie auch im Westen arbeiten, in Westeuropa als fundamentalistische Staats- und Menschenfeinde verunglimpft werden, in Russland aber als antirussische westliche Spione sowie als Ketzer und Sektierer. Die Fürbitte der Geschwister in Ost und West füreinander wird dann noch wichtiger werden, als sie es jetzt schon ist und immer schon war. Aber schon Paulus, der gleichermaßen von Römern wie von Juden verfolgt wurde, wusste, dass die eigentliche Heimat der Gläubigen nicht hier in irgendeinem Land der Erde ist, auch nicht in unserem Heimatland, sondern im Himmel. Und er sagte in Römer 8, Vers 18, dass er überzeugt ist, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an den Gläubigen offenbart werden soll. Denn die Leiden dieser Zeit sind nur zeitlich und vorübergehend, die Herrlichkeit, die Gott den Gläubigen verheißen hat, aber ewig. Und diese Perspektive soll nach dem Willen Gottes auch wir haben. Aber es genügt nicht, auf die Wiederkunft Jesu zu warten und an seinem Wort festzuhalten, sondern wir müssen auch so leben, dass wir Jesus jederzeit begegnen können. Johannes sagt in 1. Johannes 2, Vers 28 folgende. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, Zuversicht haben und nicht zu Schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr auch, dass wer Recht tut, der ist von ihm geboren. Was würde es etwa nützen, wenn wir an der biblischen Lehre festhalten und uns nicht irreführen lassen, aber in Lieblosigkeit, Streit oder anderen Sünden angetroffen werden? Jesus warnt in Matthäus 24, Vers 12, dass bei vielen Gläubigen in der Endzeit die Liebe angesichts der zunehmenden Ungerechtigkeit erkalten wird, nämlich die Liebe zu unseren Geschwistern und unseren Nächsten, aber auch die Liebe zu Gott und zu Jesus Christus selbst. Auch an diesem Punkt müssen wir uns prüfen, und wenn wir merken, dass diese Mahnung auf uns zutrifft, dann müssen wir umkehren und wieder neu aufsehen zu unserem Herrn Jesus Christus, der uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt und uns auch Kraft geben wird für die weitere Zeit und unseren weiteren Dienst auf dieser Erde. Amen. Ja, ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, du sagst in deinem Wort, dass du siegreich wiederkommen wirst und allen Mächten des Bösen ein Ende machen wirst. Aber du sagst auch, dass vorher noch schreckliche Ereignisse auf der Welt geschehen werden, Verführung und Verfolgung und auch Kriege und die damit verbundenen Nöte und Schrecken. Gib, dass wir das ernst nehmen, ohne dass wir aber spekulieren und nur noch darauf sehen und unsere Verpflichtungen in Beruf und Alltag und Gemeinde außer Acht lassen. Gib, dass wir wachsam sind, aber nicht nur wachsam, sondern dass wir auch wirken und dass wir uns auch immer wieder von Neuem reinigen lassen. Und gib auch, dass wir aufsehen zu dir beständig, dass wir wissen dürfen, dass du alles in Händen hast, dass der Feind nicht stärker ist als du, dass auch die Nöte nicht größer sind als der Helfer, dass wir in allen Nöten, die kommen mögen, uns voll und ganz auf dich verlassen dürfen. Und gib, dass wir dir auch treu bleiben, dass wir auch in unserem Vertrauen nicht erschüttert werden. Und so bitten wir dich jetzt auch für die Zeit, die vor uns liegt, um deine Stärkung in ganz besonderem Maße. Amen.